Ihr Lieben, ein reicher Mann fährt seine Ernte ein. Er ist reich, übermäßig reich. Er ist so reich, dass er zur Zeit der Ernte noch volle Scheunen hat, bis unters Dach voll. Und deshalb hat er ein Problem. Er weiß nicht, wohin mit seinem Reichtum. Danke, so ein Problem hätte ich auch gerne mal, mag jetzt vielleicht einer denken. Nur dieser Reiche hat nicht nur übermäßig viel geerntet, zugleich sitzt ihm eine Angst im Nacken. Die Angst, es könnte irgendwann mal nicht genug sein, was er hat. Die sitzt ihm im Nacken. Denn dieser reiche Mann hat unterwegs zu seinem Reichtum drei Dinge verloren. Das erste, er hat offenbar seine Moral verloren. Dann hat er den lebendigen Bezug zu anderen Menschen verloren. Er ist einsam geworden über seinen Reichtum. Und drittens hat er seinen Glauben verloren. Und damit ist er bettelarm vor Gott. Ohne Moral, ohne Gemeinschaft und ohne Glauben ist man bettelarm vor Gott, egal was der Kontoauszug sagt. Ein armer, reicher Mann. Er hat seine Moral verloren. Warum? Im alten Israel gab es ein Gesetz für die Ernte. Jeder, der seinen Acker aberntete oder seinen Weinberg, sollte einen Teil der Ernte ganz bewusst liegen lassen. Nicht alles einsammeln, sondern ein Teil blieb zurück für die Armen, die in der Gegend auch lebten. Sie konnten Nachlese halten. Die sogenannte vergessene Frucht war die soziale Gerechtigkeit damals. Es gab ja noch keine Bürgergeldversicherung oder sowas. Der Mann hätte also gut und gerne einfach auf seine Ernte verzichten können und sagen, lass mal in diesem Jahr andere Leute ernten, meine Scheunen sind ja noch voll. Aber kein Gedanke daran. Stattdessen macht er etwas ganz Verrücktes. Er reißt seinen Scheunen ein, um noch mehr einlagern zu können, um größere Scheunen zu bauen. Und zwar nur für sich. Das betont Jesus ausdrücklich. Wer den Bibeltext nochmal nachlesen würde, würde das merken. Es kommt richtig rot unterstrichen, nur für mich. Zweitens hatte dieser Mensch offenbar seinen Bezug zu anderen verloren. Er redet und berät sich nur mit sich selbst. Er spricht zu seiner Seele, heißt das. Auch in seiner Zukunftsfantasie kommt außer ihm selber niemand vor. Mit seinem ganzen Reichtum ist er allein. Ein armer, reicher Mann. Ob er kein Interesse an Beziehungen hatte? Oder hatten sich Freunde und seine Familie nach und nach zurückgezogen? Spätestens hier merkt man, es geht hier heute um ein Männerthema. Wie viel ist uns Männern unsere Karriere wert? Unser wirtschaftlicher Erfolg? Was opfern wir auf dem Altar unseres Ansehens? Und in welche Abgründe geraten wir, wenn nur noch das Geschäft zählt? Jesus malt uns hier einen Karrieretypen vor Augen, der einsam geworden ist. Armer, reicher Mann. Und dann hat er noch etwas verloren, nämlich seinen Glauben. Wir wurden ja vorhin begrüßt mit der Erinnerung daran, dass heute Erntedank ist. Sieht man ja auch. Erntedank ist nicht ein christliches Fest, sondern es ist ein urmenschliches Fest. Wer hat das Fest eigentlich erfunden? Man braucht nur die ersten Seiten der Bibel zu lesen und entdeckt, Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva, die haben das erfunden. Die haben nämlich ihre Ernte eingefahren und haben einen Altar aufgebaut und einen Teil ihrer Ernte als Dank vor Gott ausgebreitet. Also solange es Menschen gibt, gibt es Erntedank. Weil für das Gelingen von Arbeit, für die Ernte nach der Aussaat, ist nicht nur Klugheit und Können verantwortlich, sondern immer auch ein gutes Gelingen. Und das ist ein Geschenk. Da ist ein Schöpfer und Erhalter des Universums, der dafür gesorgt hat, dass aus Saat auch Ernte kommt und dem auch Dank gebührt. Bei diesem armen, reichen Mann hat sich der Reichtum zwischen sich und Gott gestellt. Und dann passiert in dieser Geschichte ja etwas ganz Auffälliges. Gott ergreift die Initiative und sagt, du Narr. Mit den Konfirmanden war ich am Dienstag hier im Dom und wir haben eine kleine Entdeckungstour durch den Dom gemacht. Und wisst ihr was? Hier im Dom gibt es einen Narren. Wer weiß, wo er ist, der erhebt den Blick. Da oben ist er. In der mittelalterlichen Verglasung, die bis auf einen kleinen Rest im März 1945 durch den Bombeneinschlag komplett zerstört wurde, hat ein kleines Feld überdauert. Ich blicke da immer drauf. Und das ist ein Narr. Warum auch immer, vielleicht ist das ein besonderer Humor Gottes. Man muss tatsächlich da in das zweite gotische Maßwerk gucken, auf der Seite und ganz oben auf der rechten Seite ein kleines Feld. Wer es jetzt nicht sehen kann, kann sich nachher mal eben auf die Suche machen und er findet den Narren. Also Gott nennt diesen armen, reichen Mann einen Narren. Und wenn man da mal genau drüber nachdenkt, wird es interessant. Das ist kein Vorwurf. Er sagt nicht, du hast was falsch gemacht. Denn ein Narr ist nicht jemand, der einem anderen schadet. Nicht jemand, der ein Gesetz überschreitet oder ein Verbrecher. Ein Narr, ein Clown ist einer, der über seine eigenen Füße stolpert. Und die anderen haben was zu lachen. Der versucht zum Beispiel auf einem Fahrrad zu fahren, so haben wir es vor 3 Wochen beim Gemeindefest erlebt, und stolpert immer wieder, fällt um. Ein Narr schadet sich selbst. Er kriegt sein Leben nicht auf die Kette. Und darum lachen die anderen darüber. Das griechische Wort, ich habe extra nochmal nachgeguckt an dieser Stelle, beschreibt jemand, der etwas Sinnloses tut. Jemand, der etwas Sinnloses getan hat. Es ist eine maßlose Unruhe, die ihn treibt, die geradezu lächerlich wirkt. Wer mehr als genug hat und trotzdem raffgierig ist, der wirkt irgendwann nur noch lächerlich. Was hast du denn davon? Fragt man unwillkürlich bei so einem. Was ist, wenn in wenigen Stunden dein Leben zu Ende wäre? Jetzt könnte man euch mit dieser Frage nach Hause schicken und jeder hätte wahrscheinlich irgendwie ein ungutes Gefühl. Habe ich auch was falsch gemacht? Wie soll es denn richtig sein? Ich habe etwas gefunden, was ich euch mitgeben möchte. Das dauert noch einen Moment. Die 10 Gebote der Gelassenheit stammen von Papst Johannes dem 23. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich wieder, ich werde immer katholischer. Aber es ist einfach gut, finde ich. Also die 10 Gebote der Gelassenheit. Erstes zum Thema Leben. Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben. ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Zweites Gebot, Sorgfalt. Nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in meinem Verhalten. Ich werde niemanden kritisieren. Ja, ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern. Nur mich selbst. Drittes Gebot, Glück. Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin. Nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt. Ich bin für das Glück geschaffen. Viertes Gebot, Realismus. Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen. Fünftens, Lesen. Nur für heute werde ich 10 Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele. Ich vermute mal, dass der ein Akademiker war. Aber gute Lektüre ist gut. Sechstens, Handeln. Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen. Und ich werde es niemandem erzählen. Überwinden. Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt. Achtens, planen. Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten. Vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit. Planen. Neuntens, der Mut. Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben und mich an allem freuen, was schön ist. Und ich werde an die Güte glauben. Vertrauen. Nur für heute werde ich fest daran glauben, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert. Als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. Nimm dir nicht zu viel vor, es genügt die friedliche, ruhige Suche nach dem Guten an jedem Tag, zu jeder Stunde und ohne Übertreibung und mit Geduld. Das gibt mir noch Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen, dass man die Predigten aus dem Dom immer im Internet nachlesen kann. Man kann sie auch sogar dort hören. Der Gregor sitzt hier auch, sorgt immer dafür, dass es eine Aufzeichnung gibt und dass die als MP3-Format oder so auch immer, als Podcast auf der Homepage der Gemeinde runterzuladen ist. Und wer lieber das macht, was hier steht, etwas Gutes lesen, der kann sich das als PDF-Dokument runterladen. Also wenn man mal nicht in den Dom kommen kann, soll ja mal passieren, und denkt, ach, ich hätte trotzdem eine gute Predigt gehört, Homepage evangelischinwetzlar.de und dann kann man sich das anhören oder lesen. Soweit für heute. Amen.